Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, es ist also schon der Schluss. Das heißt, es ist ja nicht ganz Schluss, sondern wir machen ja danach den Ferien weiter. Wir stehen bei Aristoteles noch. Nicht, weil so oft sind wir nicht zusammen und zieht sich das immer so ein bisschen hin. Aber das macht ja nichts. Soweit wie wir kommen, kommen wir. Und ich denke, wir stehen auf der Seite 53 ein. Da geht es um die nikomachische Ethik. Wir hatten es erst mit dem Sein und der Vernunft, und jetzt geht es in der nikomachischen Ethik um das Gutsein des Menschen, um die Glückseligkeit des Menschen, und bekanntermaßen bestimmt er die Glückseligkeit im Denken, und das rechtfertigt er etwas. Das ist ja ein merkwürdiger Gedanke. Die Neuzeit und die Moderne würde nicht sagen, dass die eigentliche Vollendung im Denken liegt, sondern dass die Vollendung eben im Handeln und im Tun ist. Aber das ist so ein Grundgedanke, wir haben davon gesprochen, schon von Pythagoras her, der sagt, das Leben ist eine Theateraufführung und die Besten sind die, die als Zuschauer kommen. Es gibt natürlich Leute, die beteiligen sich da an den Streitereien, und es gibt Leute, die verkaufen da die Erdnüsse und so, und dann gibt es also welche, die als Zuschauer da sind, das sind die Besten. Und dahinter steckt natürlich das, was Nietzsche nennen würde, die tragische Welteinstellung der Griechen. Das Leben ist eigentlich so schrecklich, dass das Vernünftigste, was man tun kann, nur zugucken ist. Daher so dieser Vorrang der Theorie gegenüber der Welt, diese Absetzung davon. Aber in der Form erscheint es natürlich nicht bei den Griechen selber. Und das sehen wir jetzt bei diesem Text da, 53, wo er versucht, das zu begründen hier, dass die vollkommene Glückseligkeit in der denkenden Tätigkeit besteht. Lässt sich auch durch folgendes Raisonnement deutlich machen. Wir hatten schon Dinge angesprochen. Ich hatte gesagt, was Theorie ursprünglich hieß, das Schauen des Götterbildes. Nicht? Also das war Theorie ja für die Griechen. Und hier begründet er jetzt nochmal, von den Göttern haben wir nämlich den Beweis, dass sie vorzugsweise glücklich und glückselig sind. Welche Art von Handlungen sollen wir ihnen aber zuschreiben? Handlungen gibt es zwei Handlungsarten für die Griechen, das ist die Praxis und die Poiesis. Die Poiesis ist das Machen und das Herstellen, das hatten wir, und das läuft immer zu auf das Werk, das hergestellt wird. Später wird das Wort ja eingeengt und dann verwenden wir es nur noch von den Poeten, aber an sich heißt es Machen. Also es gibt das Machen, das Herstellen, jemand baut ein Haus, und wenn das Haus fertig ist, ist das Bauen auch fertig. Und dann gibt es die Praxis, da ist sein Beispiel nur das Sehen oder das Denken. Also die Praxis geht nicht auf ein Herstellen aus, sondern hat ihren Sinn in sich selbst. Sein Bild dafür ist vor allen Dingen das Sehen, das Schauen. Man könnte sagen, das Spielen, das Arbeiten. Das Spielen kann man nicht bei Aristoteles sagen, weil Spiel ist für ihn, das gibt es eigentlich nicht. Sondern das, was hier eigentlich da sein soll, ist die Muße. Und aus dem Wort Muße ist unser Wort Schule geworden. Da sehen Sie gleich, dass es nicht ums Spiel geht. Nicht? Dabei, sondern das ist eine andere Richtung, meint die Schule. Aber das sind die beiden Formen. Entweder also Poiesis tun oder eben handeln. Das sind die beiden Formen, die auftauchen. Und jetzt sagt er, welche Art von Handlungen sollen wir nun den zuschreiben, erstmal Handlungen im generell, sagt er, soll man sagen, die Gerechten, aber würden sie da nicht lächerlich erscheinen, wenn sie gedacht würden als Verträge schließend, Deposita zurückgebend und dergleichen mehr, oder vielleicht die Taten der Tapferkeit, wobei sie furchtbare Dinge mutig zu bestehen und das Leben einzusetzen hätten. Das ist ja ein schöner Hinweis nochmal darauf, dass die Tugend der Tapferkeit die einzig menschliche Tugend ist. Kein Gott und kein Engel kann tapfer sein, weil Tapferkeit was zu tun hat mit dem sich aussetzenden Tod. Und weder Engel noch Götter können sterben oder Gott. Deswegen ist Tapferkeit die deutlichste menschliche Tugend. Von dort her, also von diesen vier Kardinaltugenden, die Weisheit und Klugheit, die hat jedes denkende Wesen. Zucht und Maß ist die Frage, das gilt eigentlich auch nur, ist die Frage, für welche Wesen das gilt. Wahrscheinlich nur für Sinneswesen. Die Gerechtigkeit gilt wiederum in dem Sinne als verteilende Gerechtigkeit für alle. Gott kann ich gerecht nennen, aber Gott kann ich nicht tapfer nennen. Und die Engel auch nicht. Also für jemanden sterben, das können nur Menschen. Und das ist schon einer der Gründe, woran die griechischen Götter zugrunde gegangen sind. Die sind unter menschlichem Niveau, weil die für niemanden sterben können. Die prügeln sich da oben im Himmel rum, nicht? Die Partei von Troja und die Partei der Griechen, nicht? Aber mehr passiert da ja nicht, während Hektor eben stirbt für seine Vaterstadt. Also das kommt nicht in Frage. Oder etwa die Tugend der Freigebigkeit, aber wem sollen sie denn geben? Da kommt jetzt wieder der Gedanke ein, dass die Götter nicht unmittelbar mit uns zu tun haben, nicht? Und dann ist es auch schon absurd, sie im Besitz von Geld und dergleichen zu denken. Doch wie wäre es mit maßvollen Taten? Aber ist es nicht ein erniedrigendes Lob, dass sie keine schlechten Begierden haben? In Summa, wenn wir das ganze Gebiet der tugendhaften Taten durchgehen, so werden sie wohl alle als klein und für Götter unwürdig sich zeigen. Das heißt, Aristoteles unterscheidet zwischen zwei Tugendsorten, zwischen den praktischen Tugenden und den theoretischen Tugenden. Und die praktischen Tugenden hat er jetzt alle aufgezählt. Und die kommen eigentlich nicht für die Götter in Frage, die Handlungstugenden, sondern übrig bleiben nur die dianetischen Tugenden. Deswegen werden die ja dann auch nachher in der christlichen Welt umgestellt. Für die Griechen selbst war noch Gerechtigkeit die Urtugend, die erste Tugend bei Plato. Die Christen stellen das dann um und stellen an den Anfang die Klugheit oder die Weisheit. Und dann kommt die Gerechtigkeit an zweiter Stelle. Und da steht schon dieser Gedanke dahinter, das spricht doch extra Thomas an, dass es eben eine sogenannte dianoetische Tugend ist, also eine Verstandestugend und keine Willenstugend. Und der Verstand rangiert vor dem Willen. Für die Griechen, das hängt damit zusammen, dass die Griechen eigentlich gar keinen Willen kennen, sondern die haben eben den Trieb, den Drang. Und dieser Drang wird von zwei Seelen bestimmt. Einmal von der Mutseele, die in der Brust sitzt, und dann von der Begierdeseele, die im Bauch sitzt. Und die Vernunft leitet die beiden anderen Seelenteile. Und sie leitet sie nicht als Tyrann, dann wäre das keine harmonische Sache, sondern leitet sie als herrscherlicher Hirt. Das ist der Ausdruck, der immer gebraucht wird, nicht vom Homer an, der Hirte der Mannen. Dann kommt das so her, also dass die da vernünftig macht, und von dort her ist dann dieses Gleichgewicht zwischen den drei Seelen die Grundtugend, und das ist die Gerechtigkeit. Wenn Sie im Gewerbehaus in Erfurt stehen, da geht bei den Tugenden, die geht auch mit der Gerechtigkeit los als erst, und dann kommen die anderen. Aber wir haben es dann eigentlich umgestellt. Also die kommen nicht in Frage, sagt er eigentlich, die sind nicht groß genug, wenn wir die Götter nicht zu klein denken sollen. Leben aber schreibt ihnen doch tatsächlich der allgemeine Glaube aller Menschen zu und mithin auch das Tätigsein, denn man nimmt doch nicht an, dass sie schlafen. Wenn man nun einem Wesen, welches lebt, das praktische Handeln nimmt und in noch höherem Grade das Hervorbringende tun, also die Poiesis, nicht? Dann bleibt nur übrig die denkende Betrachtung. Also, die Tätigkeit Gottes, da sie die allerglücklichste ist, muss eine theoretische sein. Außerdem hat er ja in dem Text vorher schon ausgeführt, dass die Theorie als solche nicht müde macht. Das Denken und Betrachten, wenn das zu unserem Wesen dazugehört. Drum ist also, wenn Sie da nochmal umblättern auf die Seite 51 vorweg, nicht, dass die Glückseligkeit theoretischer Natur ist. Das hatten wir ja schon einmal durchgedacht, und jetzt war ja nur eine zweite Überlegung dazu. Also die denkende Vernunft ist das Höchste, was wir in uns haben, und deswegen ist dieses aus der Vernunft leben auch für den Menschen das Höchste. Das ist eigentlich ein göttliches Leben, dass deswegen der Mensch auch nur in Grenzen überhaupt leben kann. Aber in Grenzen kann er es eben leben. Wir können nicht die ganze Zeit bloß beschaulich sein, aber das wäre der eigentliche Vollzug. Und deswegen ist die Philosophie auch zu nichts Nütze. Sondern sie hat also keinen Zweck, sondern nur einen Sinn. Wie wir das dann heute in der Philosophie des Spiels auch vom Spiel sagen. Das Spiel hat eigentlich keinen Zweck. Ich kann natürlich alles voll Zweck verzwecken. Ich kann zum Beispiel eine Spieltherapie machen. Aber an sich ist Spiel als solches zweckfrei und sinnvoll. Und so ist es auch mit der Philosophie, die bringt eigentlich nichts. Also wenn wir denken, wie wir angefangen haben mit der Sophia, da ging es ja erstmal um das Wissen im Umgang mit, sei es mit Ankern, mit Schiffen, mit Pferden oder was weiß ich. Wenn ich bei der Philosophie ankomme, dann ist das zu nichts Nütze in dem Sinn, sondern das erfüllt sich in sich selbst. Es ist noch nicht mal nützlich, muss man heute sagen, als Lebenskunst. Philosophie ist auch kein Mittel zum richtigen Leben, sondern es ist das richtige Leben, würde Aristoteles sagen. Wenn wir heute ja wieder so diese sehr starke Strebung haben auf die Lebenskunst hin, Bücher, die das vermitteln, diese ganzen Bücher, was man tun soll, nicht? Und dann kriegt man also erklärt, wie man leben soll, und das nennen dann die Leute Philosophie. Das ist nicht das, was Aristoteles mit Philosophie meint. Sondern Philosophie ist die Betrachtung der Wahrheit, das Anschauen der Wahrheit. Es reicht bis dorthin, dass dann nochmal in der christlichen Tradition gesagt wird, der Himmel besteht in der Visio Beatifica, in der beseligenden Anschauung. Auch dort nicht, um dann da was zu können oder zu leisten, sondern das ist eben das, was Leben heißt dann, schauen. Also als Resultat, die Tätigkeit Gottes, da sie allerglücklichste ist, muss eine theoretische sein, und somit ist erwiesen, dass auch unter den Menschlichen diejenige, welche diese Tätigkeit Gottes am verwandtesten ist, die glückseligste ist. Also Philosophie ist das Beste, was es gibt, sagt er. Und daraus kommen ja dann jetzt die nächsten Seiten, der sogenannte Protepticos. Das ist eine Schrift, die nicht erhalten ist, die man aber rekonstruiert hat aus antiken Philosophiegeschichten. Natürlich gibt es ja unterschiedlichste Rekonstruktionen, aber auf so größere Teile haben die Leute sich ziemlich geeinigt. Eine Werbeschrift für die Philosophie eigentlich ist das, eine Einladung zur Philosophie. So einer hat dann von Cicero her der Augustinus gelesen, die war für ihn sehr wichtig. Auch so eine Einführung, also eine Empfehlung zur Philosophie. Und aus dem stammen jetzt diese letzten Ausführungen hier auf den Seiten 54 und 55. Es darf uns daher nicht bekümmern, wenn sich das Philosophieren nicht als nützlich oder vorteilhaft erweist. Denn wir behaupten in erster Linie nicht, es sei vorteilhaft, vielmehr es sei gut, und dass man es nicht um eines anderen, sondern um seiner selbst willen wählen soll. Also der wichtige Gedanke, dass gut nicht einfach förderlich heißt. Deswegen helfen sich ja die Griechen so, wenn sie vom sittlich Guten reden, dann sagen sie schön und gut, kalon kakaton, das Schöne und Gute. Weil eben sie bei gut, agaton, zu sehr heraushören, das ist förderlich. Das ist gut, aber das Gute ist nicht eigentlich das, was förderlich ist, sondern das Gute ist das, was aus sich um und in der Spitze um seiner selbst willen gewollt wird. Das ist das eigentlich Gute. Es gibt Gutes, das will ich wegen etwas anderem, als Mittel zu was anderem, und sei es als Mittel zu meiner Förderung. Und dann gibt es das Gute, das um seiner selbst willen gewollt wird. Und das ist das eigentlich Gute. Und das gehört hierhin, und deswegen diese wichtige Unterscheidung, bei Sokrates sagt das schon, bei Plato, das Gute ist etwas anderes als retten und gerettet werden. Es ist in sich das schlechthin Erfüllende, das Beglückende, weil es schön ist. Also wenn man sagt, was ist denn das höchste Gute? Ich würde sagen, die Güte ist das höchste Gute, also nicht das Gut, das ich erstrebe, sondern das Gut, was ausstrahlt, noch einmal. Und dann kann ich sagen, warum ist die Güte so gut? Da können die Leute sagen, ja, weil es anderen hilft. Nein, nein, sondern weil es in sich toll ist, anderen zu helfen oder da zu sein. Also diese Selbstbestimmung, die Selbstzwecklichkeit, wird Kant später sagen, sein eigener Zweck ist. Und wenn ich keinen letzten Zweck angebe, kann ich eigentlich auch nicht die Wege dorthin angeben. Sie fragen, was ist nun das Gute, nicht? Wir werden das, so weit kommen wir vielleicht nicht, aber man kann ja vorlesen oder so. Wenn Sie bei Schopenhauer gucken, der würde sagen, das Gute ist eigentlich das Fehlen von Schmerz und sonst nichts. Das Leben ist eigentlich Unglück und jede Tätigkeit ist schmerzlich. Und das größte Glück ist das Fehlen von Schmerz. Bei Sokrates klingt so etwas schon an, dass er sagt, das Schönste, was er eigentlich erlebt hat, ist eine traumlose Nacht, ein traumloser Schlaf. Das ist natürlich ein bisschen traurig, ob das so stimmt, nicht? Da gehört dann der Wilhelm Busch ein, der bringt ja so Ungereimtheiten in Verse dann, bei dem heißt das Gute, dieser Satz steht fest, es steht das Böse, das man lässt. Das ist der Schluss von der frommen Helene. Da kann man sagen, vielleicht sagt das nicht der Busch, sondern eben der Onkel, nicht? Aber an sich ist das schon Schopenhauer. Und die Frage ist, ob das stimmt. Ist wirklich das Gute das Fehlen des Bösen oder muss man nicht umgekehrt sagen, das Böse ist das Fehlen des Guten? Denn Liebe besteht ja nicht darin, den anderen nicht umzubringen. Kann ich sagen, gut, in Phasen vielleicht, nicht, aber doch nicht auf die Dauer. Nicht? Also kann es ja wirklich nicht sein. Also meine ich, ist das eine völlig falsche Formulierung. Zu sagen, das Glück ist das Fehlen von Schmerz. Oder wie dann Odo Marquardt sagt, Sinn ist der Unsinn, den man lässt. Das ist einfach nicht wahr, sagt er, hat er zu mir gesagt, ja, aber es klingt gut. Nicht? Also, nicht? Also drum sein Eintreten, weil die Leute immer fragen, was habe ich davon oder was bringt das? Ich sagte, nein, Philosophie bringt nichts. Das ist nur um seiner selbst willen da. In der Spitze, in der ersten Philosophie. Der Philosoph allein ahmt die exakten Dinge selbst nach, denn er ist Betrachter der Dinge selbst und nicht ihrer Nachahmungen. Das klingt so gut platonisch, nicht? Nach seinem Lehrer Platon her, dass er sagt, wir haben es eigentlich nur mit irgendwas dann zu tun. Der Philosoph allein lebt mit dauerndem Blick auf die Natur und das Göttliche. Wie ein guter Schiffskapitän verteut er sein Leben an dem, was ewig und beharrend ist, lässt dort den Anker fallen und lebt als sein eigener Herr. Sehen Sie das ganze Pathos, das hier drinnen steckt. Nicht? Die Überzeugung, die hatten wir ja schon, davon haben wir gesprochen, schon beim Platon, dass für die Antike Wahrheit nur gibt, wo was unveränderlich ist. Denn wenn sich was ändert, bleiben ja die Sätze nicht wahr. Wenn ich jetzt sage, es ist Samstag und morgen ist es Sonntag, dann was ist das für eine merkwürdige Wahrheit, die sich dauernd ändert? Also haben wir gesagt, Wahrheit gibt es nur und Wissenschaft deswegen auch nur von Dingen, die sich nicht ändern. Von den ewigen Dingen. Deswegen ist Naturwissenschaft für die Antike keine Wissenschaft. Sondern die hat es ja mit dem Ändern zu tun. Und wenn sie zur Wissenschaft gehören will, die Physik eben als diese Naturphilosophie, dann muss sie eben die ewigen Strukturen herausarbeiten. Dies eben, nichts ist so veränderlich, dass es nicht auch Notwendigkeitsstrukturen enthält. Die gehören in die Wissenschaft. Aber nicht, was sich ändert. Deswegen ist die Geschichte überhaupt keine Wissenschaft. Für Aristoteles, weil da ist ja bloß Änderung. Es haben zwar immer wieder die Leute versucht, auch so Kriterien herauszuholen und Strukturen festzustellen. Sprichwörter drücken sowas aus, aber die sind immer genauso wahr wie falsch, nicht? Je nachdem, wie man sie nimmt. Das ist schwierig. Das wird erst dann, das kommt erst später. Vico ist der Erste, der sagt, die Geschichte ist eine Wissenschaft. Giambattista Vico, und er begründet das so, dass er sagt, die Geschichte machen wir. Die Natur hat Gott gemacht und die können wir nicht kennen, weil Gott Gott ist. Der ist eben ein Geheimnis und deswegen verstehen wir auch seine Werke nicht. Aber die Geschichte machen wir, hat er gemeint. Und darum ist die Geschichte eine Wissenschaft. Und dann ist der Gedanke wieder verschwunden, taucht es wieder bei Marx auf. Marx sagt dann auch, die Geschichte ist eine Wissenschaft und die einzige Wissenschaft eigentlich. Und die anderen sind der zugeordnet. Aber da hätte also so ein oller Grieche den Kopf geschüttelt, nicht? Wie gesagt, das kann es nicht sein. Also der Philosoph siedelt sich an in dem Ewigen und lebt als sein eigener Herr. Natürlich kann man sich fragen, wie weit da jetzt eben auch nochmal mitspielt, dass es damals eine Sklavengesellschaft gab oder so. Das Arbeit, was Positives ist, das kommt erst durch das Christentum hinein, durch die Bibel. Als Gedanke, dass dann so jemand wie Benedikt dann sagen kann, so steht es ja nicht in der Regel, aber das ist so eine Zusammenfassung der Regel, ora et labora, nicht? Auf so einen Gedanke wäre kein Grieche gekommen. Dieses Wissen ist nun an sich theoretisch, aber es bietet uns die Möglichkeit, alle unsere Handlungen danach einzurichten. Also das schließt er ja nicht aus, wie Sie sehen. Er will nur sagen, danach wird es nicht beurteilt. Sein eigentlicher Wert liegt nicht darin, sondern eigentlicher Wert liegt in ihm selbst, dass ich das erkenne. Tatsächlich hat es obendrein noch eine andere Bedeutung. Das ist so eine Redefigur, die kennen wir auch von Jesus, wo er sagt, sucht erstmal das Reich Gottes und kriegt da alles andere noch dazu. wo ich immer sage, Gott ist da humaner als zum Beispiel die große Therese, die sagt, Gott allein genügt. Gott sagt, nein, nein, ich weiß, ich genüge euch nicht, ich kriege das andere noch dazu. Nicht, dass so die Dimension dann dazugehört. Also wenn ich die richtigen Einsichten habe, hilft mir das auch für eine gute Lebensführung. Und das würden wir heute Praxis nennen. Wir machen heute einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Bitte hier nicht. Theorie ist die höchste Praxis. Ganz wichtig. Wir denken eigentlich bei Praxis heute in der Neuzeit nur noch an Poiesis. Das Herstellen hat eigentlich da alles erobert. Denn Arbeit ist eigentlich in der Regel keine Praxis, sondern Arbeit ist eben Poiesis. Ich erarbeite etwas, ich stelle etwas her. Und das ist für die Griechen nicht das Höchste. Nochmal, wenn der sagt, Praxis ist das Höchste, dann meint er die höchste Praxis und das ist die Theorie. Und so haben wir die Begriffe verschoben. Und deswegen ist es nötig, da mal wieder hinzugucken und zu sehen, dass wenn man diese Texte liest, man sie im Nu falsch liest, wenn man sich das nicht klar macht. Wie nämlich die Sehkraft nichts schafft oder hervorbringt, das ist keine Poiesis. Denn ihre Aufgabe ist allein, jedes einzelne der sichtbaren Dinge zu unterscheiden und deutlich zu machen. Wie aber diese Sehkraft uns ermöglicht, mit ihrer Hilfe etwas zu tun und uns beim Handeln die größte Hilfe leistet, denn wir wären nahezu ganz außerstande, uns zu bewegen, wenn wir sie nicht besäßen, so ist es auch klar, dass wir durch dieses Wissen, obwohl es theoretisch ist, unzählige Handlungen vollbringen, mit seiner Hilfe entscheiden, ob wir das eine ergreifen, das andere meiden, überhaupt erwerben wir durch dieses Wissen alles, was gut ist. Also er holt das in den zweiten Schritt ein. Er sagt im ersten Schritt, man soll nicht bloß so utilitaristisch denken und sagen, was nützt das, sondern ich muss es um seiner selbst willen wollen. Wenn ich es aber um seiner selbst willen will, ist es zugleich das Nützlichste, was man sich denken kann. Nur ist das nicht das entscheidende Argument. Und das ist ganz wichtig. Und da sieht man, wie hier so eine eigene Selbstlosigkeit nämlich drin steckt, die man sonst leicht übersieht. Das ist nicht einfach ein Utilitarismus. Die heute herrschende Ethik ist Utilitarismus. Nicht, dass man guckt, ob es nützt, mir nützt oder anderen nützt. Nein, hier wird gesagt, es gibt dann so scharfe Formeln bei Balthasar, der sagt sogar umgekehrt, mein Erkennen und Denken dient dem Objekt. Also der Baum blüht, aber der blüht ja ganz traurig vor sich her, wenn den niemand anguckt und das nicht toll findet. Kirschblüte da in Japan oder so. Nicht? Also anstatt zu sagen, da gibt es Dinge zum Erkennen, damit ich Erkenntnisfutter habe für meine Sinne. Nein, umgekehrt, ich habe die Augen, um dieser Wirklichkeit, sagen wir pathetisch, die Ehre zu erweisen, den Applaus zu geben, der ihr gehört. An sich brauchen die das nicht. Den Sternen ist das einerseits wurscht, aber andererseits ist das genau so der Verzug und die Ordnung, die hineingehört. Und das reicht ja bis in Texte der katholischen Liturgie, wo dann es heißt in Gebeten, du bedarfst nicht unseres Lobes, es ist unser Heil, dass wir dich preisen dürfen. Das ist derselbe Gedanke. Also, nötig ist das nicht, aber es erfüllt die Gerechtigkeit, um es zu ausdrücken. Es gehört sich einfach so, dass jemand die Kirschblüte sieht, anstatt da völlig blind zu sein für diese Schönheit. Oder eine schöne, verschneite Gegend oder sowas. Nicht? Es soll gesehen werden, um es so auszudrücken. Und dieser Gedanke jenseits des Utilitarismus, der uns heute ganz fremd ist, den muss man mit hineinnehmen, um zu verstehen, dass hier gesagt wird, Theorie ist das Höchste. Er formuliert das jetzt nicht so wie ich hin, sondern es bleibt da gleich implizit drin. Aber man kann sich fragen, warum ist das das Höchste für jemanden, der sowas macht? Nicht? Weil eben der richtige Dienst einen adelt. Man könnte es auch so formulieren, Dienst, das nüchterne Wort dafür heißt wozu, um wes Willen, Prosti, sagt der Aristoteles, und das heißt das Ziel oder der Zweck. Das bleibt erstmal unentschieden für sich. Das heißt das Wozu. Das, was wir heute, Das hat mal die Frage warum bedeutet. Das hat nämlich mal was umgeheißen vor der Lautverschiebung. Und was um heißt um wes Willen. Das war also mal die Frage nach dem Ziel. Heute verstehen wir die Frage nur noch als Frage nach der Ursache, nach der Wirkursache. Aber ursprünglich war gemeint, zu welchem Ziel, wozu ist das gut? Und diese Wozu-Frage meinen wir, wenn wir vom Sinn reden. Also das Leben ist nicht allein, sondern das Leben muss einen Sinn haben. Wozu lebe ich? Das ist die Frage. Wo man das Leben wegwirft, wenn man darauf keine Antwort hat. Und jetzt bin ich das eigentlich, jetzt kommt es darauf an, was setze ich als wozu an und das macht meinen Rang aus. Wenn ich sage, ich lebe, um zu arbeiten oder ich lebe, Neuzeit sagt, ich lebe, um mein Leben zu erhalten. Da sehen Sie doch, dass das eine völlig desolate Antwort ist. Der Sinn unseres Lebens wäre, unser Leben zu erhalten. Das ist aber das, was Sie bei Spinoza lesen können. Der Conatus endis est esse sum conservare. Die eigentliche Neigung des Seinen ist, ihr Sein zu erhalten. Und dann wird das nachher dynamisiert, am deutlichsten bei Nietzsche mit dem Willen zur Macht, weil eben das Leben erhalten immer in einem Konfliktchen, in einem Kampf von Druck gegen Druck. Und ich muss immer gegendrücken. Wenn ich nicht gegendrücke, werde ich schon weggedrückt. Sodass also von dort her ich sagen kann, Lebenserhaltung besteht immer in einem Drang zur Lebensausweitung. Wenn der andere auch drückt, kommt es natürlich im gewissen Fall nicht zu einer Ausweitung. Aber daher sind Grenzen immer Gefahren von Grenzstreitigkeiten, weil man immer gucken muss, ob der andere nicht die Grenze verschiebt. Jeder will eigentlich die Grenze verschieben zum anderen hin. Und deswegen muss man an die Grenzen aufpassen. Aber die Grundgestalt ist dieses einander, also im Druck gegenstehen. Und jetzt sagt die Neuzeit, nochmal Spinoza, dass der Sinn des Lebens ist, sein Leben zu erhalten. Das nennt Spemann die Inversion der Teleologie. Das heißt, ich habe nicht mehr ein Wozu nach draußen, sondern die eigentliche Begründung ist, ich lebe, um mein Leben zu erhalten. Da sehen Sie sofort, das ist eine völlige Lehrformel. Und kein Wunder, dass dann die Leute sagen, wozu lebt man überhaupt? Wenn man es so entwirft.
Also der Endpunkt ist dann wieder der Zweck heiligt die Mittel.
Da landet es dann. Das ist auch ein Punkt, der von außen nochmal sichtbar wird, wo dann die Moral kaputt geht, wenn ich das so durchziehe. Aber vorher geht eigentlich schon der Sinn kaputt. Dass so und so viele Leute eben dann sagen, wozu soll ich eigentlich jeden Morgen aufstehen, Zähne putzen, duschen, anziehen, durchwurschteln bis zum Abend und so, also ein Leben lang und am Ende geht man in die Grube und was soll das Ganze überhaupt? Darf ich überhaupt Kinder in die Welt setzen, wenn das der ganze Sinn ist? Wenn da kein Wozu da ist und das nur in sich selber steht, was soll's dann? Das kann ich entwerfen für eine gefüllte Sache wie eben Spiel, Musik, Liebe oder so. Da kann man sagen, dazu brauche ich kein Wozu an Frage. Aber bei Leben kann ich sehr wohl fragen, wozu leben. Und wenn die Antwort heißt, um es zu erhalten, ist doch unerträglich. Aber das ist unterschwellig das, was viele Leute bestimmt. Und deswegen darf man da nicht zu viel drüber nachdenken. Da muss man sich zerstreuen. Und dafür gibt es zum Glück das Fernsehen zum Beispiel. Also dass man irgendwie sehen muss, dass man ja nicht zu sehr zum Nachdenken kommt, wenn es also solche Dinge wären. Und da sagte nein, wir Philosophen, wir leben, um den Anker dort fallen zu lassen, wo das Ewige und Dauernde ist, wo das da ist. Das beschäftigt mich mit der Wahrheit, mit der Schönheit, mit dem Guten als solchen. In der Kunst, in der Philosophie, das ist ja das, was dann Hegel dann den absoluten Geist nennt, also die Kunst, die Religion und die Philosophie als Formen, in denen es um das Selbstsinnhafte geht. Nicht die Mittel zu, sondern dass das hingehört. Und das nützt dann zugleich auch dem Leben, das sagt er hier ausdrücklich, aber das ist nicht der Sinn der Sache, dass es nützt. Denn da kann man immer noch mal fragen, wozu. Mein Beispiel war ja immer aus der Zeit, wo die Leute immer noch meinen, man muss Spinat essen, nicht? Oder so, weil da dieses falsche Komma da drin war, nicht? Da, generationenlang. Dass dann das Kind fragt, warum soll ich Spinat essen, damit du groß und stark wirst? Warum soll ich groß und stark werden, damit du Geld verdienen kannst? Warum sollst du Geld verdienen, damit du dir Spinat kaufen kannst? Aber den will ich doch gerade nicht essen. Nicht? Also was soll's denn? Nicht? Das kannst du wirklich nicht sein. Also, durch das Wissen erwerben wir alles, was gut ist. Aber das Beste ist das Wissen selber. Das Wissen ist nicht ein Mittel dazu, dass wir das erwerben können, was gut ist.
Eine Frage, also mit dem, es wäre, gäbe ja eine Möglichkeit, zum Beispiel ein Stein liegt auf der Straße. Mhm. Ich muss ja nicht unbedingt nur immer sagen, das ist jetzt ein Grund, dass ich ihn weg, sondern wenn ich da zu lange denke, mache ich es ja vielleicht.
So ist es.
Ich könnte den ja grundlos mit einem bestimmten Wissen grundlos zur Seite,
ja.
Ein anderer fällt nicht, oder das auch.
So ist es, ja. Genau. Würde Aristoteles auch so sagen, das meint er mit Tugend. Also wenn man noch keine Tugend hat, muss man an so Stellen anfangen zu denken. Wenn man die Tugend hat, räumt man die selbstverständlich weg. Also ich würde nicht sagen, wie sie grundlos, sondern ich würde sagen, der Grund ist so sehr mir selbstverständlich, dass das einfach automatisch gemacht wird. Und das gehört dann auch zu dem, was Pieper immer so betont hat, als bürgerliches Ressentiment. Es ist so im Bürgertum verbreitet gewesen, der Gedanke, man ist dann moralischer, wenn man sich extra anstrengt. Wenn man sich also überwindet und anstrengt und so, das ist moralischer. Während die Tradition sagt, nein, man ist umso moralischer, je weniger Anstrengung es einem macht, gut zu sein. Wenn das Bürgertum hat es eher mit der Arbeit und der Anstrengung und was nichts kostet, ist nichts wert und was man sich nicht abgerungen hat, das zählt nicht oder so Geschichten. Das ist so typisch also Neuzeitgedanke. Während klassischerweise gesagt wird, je selbstverständlicher mir das Gute ist, desto besser bin ich. Ich muss also nicht mich da dramatisch, tragisch gerade so dran vorbei wurschteln oder so, sondern je selbstverständlicher das einfach geschieht, desto besser bin ich. Das ist aufgebaut. Deswegen gehört dahin dieses Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Unter anderen Rücksicht kann man sagen, aller Anfang ist leicht, aber unter bestimmten Rücksicht, alles Anfang ist schwer. Und wenn man sich dann eingewöhnt hat, die Gefahr ist dann nur die, dass man in der Routine landet. Nicht? Das ist ja genau der Schritt, den man vermeiden muss. Also einerseits muss man also wach und lebendig bleiben, andererseits aber nicht routiniert werden, wo man es nicht mehr wahrnimmt. Rilke behandelt das in einer seiner Elegien, wo davon spricht, von der Mühe des noch nicht, die dann umschlägt in das Leere zu viel. Nicht? Denn wenn was Routine wird, dann ist man nicht mehr dabei. Und das droht uns natürlich allen bei unseren täglichen beruflichen und Lebensverpflichtungen, dass man in Routine hineinkommt. Wie kann man das vermeiden, wird der Aristoteles sagen, durch Theorie. Wenn ich also genau in diesem Gegenüber bleibe, also ich würde sagen durch die Meditation, wenn wir die Unselbstverständlichkeit des scheinbar Selbstverständlichen bewusst bleibt. Dann bleibe ich nämlich dankbar und dann sitzt das drin und dann wird es keine Routine. Also es wäre genau das, was als Nebenfrucht abfiele bei der Theorie.
Und ein Stück von dieser Selbsterhaltung frei zu sein, wäre ja auch ein Schritt in die Richtung.
So ist es, ist automatisch damit gegeben.
Ja.
Genau das ist es. Wenn ich eben, weil ich ganz Auge und Ohr für was anderes bin, habe ich mich vergessen. Deswegen sage ich, Glück heißt für mich im ganz entscheidenden Punkt Selbstvergessenheit. Nicht Selbstverdrängung, nicht Selbstverleugnung, nicht Selbstverschiebung oder Selbstvergessenheit. Also kann man sich nicht ausdrücklich vergessen wollen, das geht gar nicht. So nach dem Motto, denken Sie mal eine Viertelstunde nicht an rosa Elefant mit grünen Punkten, aber bitte daran denken, dass Sie nicht daran denken sollen. Nicht? Das geht eben nicht. Also man kann nur so vergessen, dass man ganz erfüllt ist von was anderem. Was oder jemand anderem. Und deswegen meine ich, ist die beste Definition für Glück Selbstvergessenheit. Weil man, wie gesagt, das ist die Form von Ganzheit, die wir haben können. Ich finde, das ist so ein schöner Ausdruck in unserer deutschen Sprache. Ganz Auge und Ohr sein. Die Griechen sagen ja, Ganzheit heißt so Kreis und Kugel sein. Und dann sage ich ja immer, ein Kreis ist nicht das Ganze. Denn im Kreis fehlen Ecken und Kanten. Wir können nicht ganz sein. Entweder sind wir eckig oder rund. Beides zusammen geht nicht, rundeckig. Aber wir können ganz Auge und Ohr sein. Also ganz offen sein für. Ob Sie das dann männlich ausdrücken, eher mit einem Pfeil unterwegs zu oder eher weiblich mit einer Schale, die offen ist, das ist egal. Nicht? Jedenfalls kann man ganz offen sein für. Aber man kann nicht ganz in sich sein. Und das ist der Unterschied des hebräischen Ganz zum griechischen Ganz. Wenn Gott zu Abraham sagt, gehe einher von mir und sei ganz, Tamim, dann meint er genau dieses, sei unabgelenkt, sei gesammelt, sei nicht zerstreut. Buber macht das sehr schön deutlich. Also das Bild bei den Griechen ist, dass mir was fehlt. Der Kreis ist irgendwie nicht perfekt, hier fehlt irgendeine Ecke oder so. Während Hebräisch ganz das ist, und dann wäre nicht ganz irgendwie, dass hier irgendwas so nebenher geht oder so raus. Also ganz Auge und Ohr sein, ganz gesammelt für, das wäre die Ganzheit, die geht, während die Ganzheit hier, der Vollkommenheit in sich, die ist nicht möglich. Was man schon daran sieht, dass wir zwei Geschlechter sind, man kann nicht sagen, der beste Mensch ist der Zwitter. Das ist so immer der Traum wieder. Wir haben das seit der Mitte der 70er Jahre, haben wir diesen Traum der Androgyne, gab es auch Ausstellungen dazu oder so. Diese Idee, dass der Mensch als Ganzer das sein muss, wie Adam mal ursprünglich beides war. Nicht? Das muss man ja, wenn man es wörtlich übersetzt in der Genesis, nicht sagen, er schuf Mann und Frau, sondern männlich und weiblich schuf er. Allerdings kommt dann der Plural, sie. Also er schafft den Menschen, und dann heißt es, männlich und weiblich schuf er sie. Aber es sind Adjektive erstmal. Und deswegen ist ja dieser erste Adam nicht ein Mann, sondern es ist der Mensch. Und dann kommt ja erst aus dem Schlaf dann die Teilung. Also das ist das deutlichste Beispiel für unsere Endlichkeit, dass der Mensch nicht als solcher vollkommen sein kann. Es ist dann falsch, wenn man das dann so macht, dass, wie der Aristophanes, und sagt, wir sind bloß Hälften. Hälften sind wir nicht. Aber wir sind eben auch keine Kugeln. Aber es gibt die Ganzheit des Ausgerichtetsein auf. Also unabgelenkte Theorie. Wir sagen heute Meditation oder Kontemplation dafür. Wer sich die Aufgabe stellt, das von uns Gesagte zu prüfen, muss sich daher klar darüber sein, dass für einen Menschen alles Gute und für das Leben Nützliche im Ausüben und im Handeln liegt, nicht nur in der Erkenntnis des Guten. Also das sieht er durchaus, das lässt er ja nicht weg. Er sagt nicht, es reicht, dass ich kontempliere. Wir sind eben keine Götter. Wir müssen essen, arbeiten und das tun. Das vergisst er keinen Moment. Er ist ja kein verstiegener Mensch, sondern das weiß er schon mit. Nur, wie ist die Rangordnung? Kontempliere ich, damit ich dann besser arbeiten kann? Oder arbeite ich, damit ich dann ungestört kontemplieren kann? So wie das in der Benediktregel ist, nicht? Das wird also genau rumgedreht. Nur, dass die Kontemplation dann zugleich nochmal gesungen und gebetet ist, eben das Chorgebet eben dann halt ist, nicht? In dem das vollzogen wird. Also sagt er ganz deutlich, wir bleiben gesund nicht dadurch, dass wir die Dinge kennen, die unsere Gesundheit fördern, sondern dadurch, dass wir sie dem Körper zuführen. Wir sind nicht reich dadurch, dass wir wissen, was Reichtum ist, sondern dadurch, dass wir ein großes Vermögen erworben haben. Also klar, das weiß er auch, nicht? Nur die Rangordnung. Und das Wichtigste vor allem, wir leben ein schönes und edles Leben, nicht auf die Weise, dass wir einiges von dem Seinen erkennen, sondern dadurch, dass wir gut handeln. Denn das ist das wahrhaft glückliche Leben. Daraus folgt, dass auch die Philosophie, wenn sie, wie wir behaupten, nützlich ist, entweder ein Ausüben guter Handlungen ist oder förderlich ist für gute Handlungen. Also man könnte so sagen, die Kontemplation, die Theorie ist das Höchste, aber sie ist nicht für sich allein ausreichend. Sie ist notwendig, aber nicht ein genügender Grund. Das sind die beiden Dinge, die man unterscheiden muss, notwendige Gründe und hinreichende Gründe. Man braucht also das andere schon noch mit dazu, aber die Wertung ist völlig klar. Nochmal für ihn. Wenn nun der Mensch als ein Ganzes, ein einfaches Lebewesen ist und seine Eigenschaft als Mensch durch den Besitz von Vernunft und Geist bestimmt wird, dann gibt es für ihn keine andere Aufgabe, als ausschließlich die genaueste Wahrheit zu erreichen, das heißt wahres Wissen von den seienden Dingen. Seiende Dinge, das ist halt die Formulierung taonta, nicht? Weil die Griechen eben zugleich diese Substantivierung des Adjektivs fertigbringen, was ihnen erlaubt, eben auch zu philosophieren und das zu tun. Aber wo wir dann ja durch Heidegger gelernt haben, dass das natürlich auch eine Gefahr ist. Denn Heidegger würde sagen, nein, es geht nicht um das wahre Wissen der seienden Dinge, sondern es geht um das wahre Wissen des Seins. Sind die Dinge das Erste oder ist es das Sein das Erste? Nun kann man natürlich im weiteren Sinn sagen, auch das Sein ist ja selber, ist also auch ein Seiendes. Aber das ist eben genau die Frage, wie mache ich das? Und das ist ein schwieriger Punkt. Man kann sich versuchen, das zu verdeutlichen, wenn man, was ja heute vor allen Dingen in Frankreich geschieht, in der Philosophie der Gabe, darüber nachdenkt, was ist Gabe? Also Gabe ist ein eben, haben wir Weihnachten hinter uns, also etwas wird geschenkt. Eigentlich dient die Gabe dazu, dass das Geben realisiert wird. Also es geht nicht in erster Linie um das, was da gegeben wird, sondern das gegeben wird, das gegeben wird. Dass es eben nicht verkauft wird, dass es keine Verpflichtung mit sich bringt, all die Dinge, sondern dass es die Versichtbarung von Wohlwollen, von Zuwendung ist. Man könnte also sagen, das Seiende, das Geschenk, dient dem Sein, nämlich dem Schenken. Umgekehrt kann man sagen, das Schenken terminiert, vollendet sich, mündet im Geschenk. Kann ich sagen, du brauchst kein Geschenk, ich schenke dir hiermit einfach. Ich schenke einfach so, ohne Geschenk. Was heißt das jetzt, nicht? Sodass also hier diese enge Verknüpfung da ist, das Sein wird sichtbar im Seienden, das Seiende macht das Sein sichtbar und realisiert es. Und jetzt ist Heideggers Amprang sagt, dass, weil wir irgendwie so begrenzt sind, rückt seit den Griechen her, seit eben Platon und Aristoteles, das konkrete Seiende in den Vordergrund. Das haben wir erstmal im Auge. Und wir sehen das Ereignis, das es gibt, zu wenig. Ich habe das versucht, den Studenten nochmal so deutlich zu machen, wenn also das Licht aufgeht. Natürlich, wenn man auf dem Berg steht, sieht man auch den Sonnenaufgang. Aber sonst ist es so, das Licht wird hell und dann guckt man nicht auf das Licht, sondern man guckt gleich auf die Dinge, die man im Licht jetzt wieder sieht. Man sieht, ah, das steht da und das steht dort da. Also man vergisst diese Selbstlosigkeit des Lichtes, um jetzt so pathetisch zu reden, das vergisst man ganz und ist gleich also bei den beleuchteten Gegenständen. Sagt, ach, da sind die ja. Und hüpft über das andere weg. Und man müsste extra sich umkehren und eigens dran denken, ja, was ist denn die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich überhaupt Dinge sehen kann? Das ist erstmal, dass ich Augen habe, aber dass es Licht gibt, damit ich die Dinge sehen kann, denn im Dunkeln nützen mir die Augen auch nichts. Und diese Umkehr, das ist das, was Heidegger in seiner Grundidee so stark macht. Er sagt, das ist vergessen worden, das nennt er Seinsvergessenheit in der abendländischen Philosophie. Ob, wie weit er das übertreibt oder so, das müssen wir jetzt nicht erörtern, aber dass er da was Richtiges gesehen hat, das ist natürlich auch wahr. Er sagt, man ist also im Nu, so wie eben auch mit den Geschenken, natürlich wissen auch die Kinder, dass das die Eltern ihnen schenken oder eben das Christkind, wer auch immer. Aber zunächst mal sind die begeistert über das, was sie kriegen und das ist auch völlig richtig. Dafür hat man sich auch überlegt, was man ihnen schenkt. Das ist ja wahr. Aber trotzdem, mehr als das, was man da kriegt, wäre eigentlich zu feiern und wahrzunehmen, dass man kriegt, was man kriegt. Und dieses Das, das wird zu rasch übersprungen. Und das nennt Heidegger Seinsvergessenheit. Dass also nicht an das Sein gedacht wird, sondern immer schon an das Seiende.
Und wie hängt das mit den Naturvölkern zusammen, wenn sie noch intakt sind? War ja ein Zug, den Sonnenaufgang anzuschauen.
Eben, jetzt, das ist auch die Formen, wie es nochmal geht. Also genau das ist jetzt die Zuspitzung. Also ich kann sagen, ich kann ja, entweder gucke ich die Dinge an, aber den Sonnenaufgang, aber gucke ich beim Sonnenaufgang eben das Licht an oder gucke ich nicht bloß das Leuchtende an? Und das ist dann auch nochmal ein Seiendes. Und das ist das, was er dann später nennen wird, auch im Zusammenhang mit Aristoteles, Ontotheologie. Das heißt, hier wird auch Gott nochmal wieder zu einem Seienden gemacht. Und damit wird das Ereignis des Seins, des Es gibt, das wird auch im biblisch-christlichen Traditionen vergessen. Das ist sein Vorwurf. Ob das so ganz stimmt, ist die Frage. Dass es etwas zurücktritt, ist klar. Es gibt dann blasphemische Formeln, die sind ja zum Teil berühmt. Zum Beispiel Freud zitiert das ja mit Begeisterung, dieses angebliche Wort von Heine auf dem Sterbebett, wo der Pfarrer zu ihm sagt, ja, also wende dich zu Gott, er wird ja schon erbarmen. Sagt er, bien sûr qu'il me pardonnera, c'est son métier. Dass er mir vergeben wird, dafür ist er sein Beruf, dafür ist er da. Nicht? Und da ist also genau diese Dimension vergessen, dieser Charakter des Wunders, das für mich sich in dem höchsten liturgischen Zeile ausdrückt, die ich kenne, und die ist im Gloria und heißt, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Also nicht, wir danken dir wegen deiner Barmherzigkeit, da ist noch wieder an uns gedacht. So heißt es auch in Frühformen noch. Sondern wir danken dir, dass du so herrlich bist, wie du bist. Natürlich ist ein schwieriger Gedanke, wenn ich das so formuliere, kann ich sagen, kann dein Gott auch nicht herrlich sein. Ne? Also so weit wird man nicht gehen dürfen. Aber dass hier diese Unselbstverständlichkeit, dieses Ereignis sich ausdrückt in dieser liturgischen Sprache, das ist für mich sehr wichtig. Also nicht gesagt, ich wundere mich zwar über die Welt, aber bei Gott muss ich mich nicht wundern. Das ist ja klar, das ist ja Gott. Nein, diese liturgische Formel drückt das aus, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Und das ist etwas von dem, wenn der Heilige sagt, ich darf das Es gibt nicht vergessen. Dieses Wunder des Das, um es nochmal so zu sagen. Und ich meine, dass die auch immer bei menschlicher Begegnung der Liebe immer wieder auftaucht. Natürlich ist man beglückt über das Was und Wie des anderen Menschen, der einen fasziniert. Aber vielleicht doch tiefer nochmal, über dass es sowas überhaupt gibt, dass es so jemand überhaupt gibt. Dass das hier hineingehört, dass das nochmal tiefer liegt als das Was oder Wie. Wäre zumindest mal zu meditieren und zu fragen, ob das nicht eigentlich so ist. Also, drum, die Frage mit den Ta-on-Ta, geht es wirklich bloß um die seienden Dinge, sondern geht es nicht erstmal um das Sein der seienden Dinge? Nochmal, das haben die Griechen, so subtil müssen die nicht denken. Und es ist ja unglaublich, ich will ja gar nicht an dem Aristoteles herumkritisieren, wenn man denkt, was dieser Mann zur damaligen Zeit gemacht hat. Bis heute ist er der große Gesprächspartner und hat alle möglichen Fragen angefangen, an denen wir uns immer noch abbeißen. Man kann nicht alles wissen. Und so weit, so subtil zu werden, das nochmal raufzunehmen, das ist nicht im selben Maß da. Aber da kann man ja sagen, aufbauend auf ihm, so nach diesem Bild, als Zwerge auf Schultern von Riesen, kann man dann schon wieder ein Stück weiter gucken und nochmal sagen, aha, das Eigentliche sind nicht bloß die seienden Dinge, sondern dass sie sind. Dieses Ereignis. Eignen ihm daher mehrere Fähigkeiten dem Menschen? Sie haken schon nach und haken nach oder so. Ich rede nur einfach weiter, wenn Sie da nichts sagen oder so. Wenn ich bloß eine Schweigestunde hier halten miteinander, ne? Also eignen ihm daher mehrere Fähigkeiten, dann ist das wertvollste Werk dieser Fähigkeiten dasjenige, durch das er am meisten zu vollbringen vermag. So ist zum Beispiel das Werk des Arztes die Gesundheit und das Werk des Schiffskapitäns die sichere Fahrt. Sie sehen, alles Poesis. Poesis läuft auf ein, da wird was getan und es läuft auf ein Ergebnis hinaus. Ein wertvolleres Werk des Denkens und des denkenden Teils unserer Seele kann ich nicht nennen als die Erforschung der Wahrheit. Die Wahrheit ist mithin recht eigentlich das Werk dieses Seelenteils. Dieses Werk vollbringt der denkende Teil dadurch, dass er Wissen schlechthin erwirbt, und zwar umso besser, je wertvoller das Wissen ist. Das höchste Ziel des Wissens aber ist die philosophische Erkenntnis. Und die ist dann selber eben Praxis und nicht das Werk von was anderem, sondern die vollzieht sich selber. Und dann gibt es den berühmten Schluss, den haben die hier nicht aufgenommen in die Auswahl, hat der Wählen hier nicht ausgenommen, wo er sagt, und wer nicht philosophieren will, der soll am besten gleich sterben. Also ganz, ganz abrupt, so. Haut er das so hin als Satz, der soll doch gleich ins Grab gehen, nicht? Schreibt er da, weil er einfach so hingerissen ist von dieser Idee, der Wahrheit zu begegnen. Dass das auftaucht. Ja, so viel zu dem großen Aristoteles, der dann eine ganze Weile vergessen war und so im Schatten war. Hegel hat ihn wieder sehr stark gemacht, den Aristoteles, und dann eben nochmal ganz wesentlich Heidegger. Im vorigen Jahrhundert war es vor allen Dingen Heidegger und die Aristoteles-Auslegungen, die hier so ein neues Denken mitgebracht haben. Eben solche Sachen, wie ich sie eben versucht habe, Ihnen hier zu vermitteln, das verdanken wir alles. Also diesen neuen Blick auf diese Dinge. Vorher war das so eingebettet und so drin in den Antworten auf seine Sicht auf Aristoteles nochmal. Und dann kommt jetzt jemand ganz anderer, also die andere Seite nicht unterschlagen. Hier ist dann wieder, wenn der Stoa anders wird, das ist jetzt der Epikur. Der Epikur, die Epikuräer galten eben, die hatten die ganz schlechte Presse in der Antike. Die galten eben als die Lüstlinge, weil es tatsächlich hier um die Lust geht. Und man kann dann bei Horaz lesen, ich bin auch ein kleines Schweinchen aus der Herde des Epikur oder so, was er dann so belustigend da schon schreibt. Dann, nicht? Das heißt, der hat sich einfach dazu ironisch bekannt. Die Frage ist, ob das wirklich so einfach ist, was dort geschieht, oder ob man denen da nicht Unrecht tut. Wenn Sie den Text lesen, wird auch gesagt, natürlich geht es ihm um das gute Leben, aber das gute Leben gibt es eben nur, das weiß er schon, nur indem man maßvoll lebt. Was hier tatsächlich eintritt, ist, dass es jetzt merkwürdigerweise um den Menschen geht und wir eben hier Skeptiker haben, die sagen, gegenüber diesen hochfliegenden Dingen, die wir eben beim Aristoteles hatten, das ist weg. Und deswegen nehme ich den mit dazu, weil man den schon lesen sollte, um wirklich die ganze Breite dessen zu sehen, was Philosophie heißt. Da gibt es eben nicht nur den Aristoteles, sondern es gibt eben auch den Epikur. Und einer seiner berühmten Texte ist eben der Brief an Menoikeus, ein Schüler von ihm, dem er hier klar macht und vor allen Dingen im Blick auf den Tod. Das ist der Punkt, auf ihn geht dieser berühmte Satz zurück, der dann da auch gleich kommt. Also sagt er, ich mache Philosophie jetzt nicht mehr, um die Wahrheit schlechterdings zu erkennen, sondern so wie das Wittgenstein dann wieder sagen wird, ich mache Philosophie um der Ruhe des Herzens willen. Er sagt, philosophische Probleme haben immer die Gestalt, ich kenne mich nicht aus und es geht darum, Ruhe zu finden. Eigentlich muss ich Fragen behandeln wie eine Krankheit, schreibt er mal an einer Stelle. Und es geht darum, der Fliege den Ausweg aus dem Glas zu zeigen. Also hier wird die Philosophie ganz pragmatisch selber. Nicht der Aristoteles, deswegen habe ich das nochmal so stark gemacht und in Erinnerung gerufen, hier wird selbstvergessen geschaut. Und jetzt wird gesagt, nee, es geht nicht um selbstvergessenes Schauen, das können sich irgendwelche Leute leisten, die keine anderen Probleme haben. Aber die einfachen Leute haben andere Probleme, die lebenden Menschen, und die haben das Problem, wie kann ich denn beruhigt in Frieden und im Glück leben? So wie die Welt aussieht. Und da ist für die Leute immer das Erschreckendste eben der Tod. Der Mensch wird ja definiert für die Alten als Brotos, das heißt der Sterbliche. Auch dieses Wort hat wieder Heidegger aufgenommen für den Menschen. Er hat gesagt, ich rede nicht vom Menschen, der frühe Heidegger redet vom Dasein. Aber so, um das Wort Mensch zu vermeiden, weil er sagt, das Wort Mensch klingt dann so biologisch und sagt, der Mensch ist so eine Art von eben Homo sapiens sapiens, also gehört zu den Hominiden da. Sagt er, nein, was den Menschen ausmacht, ist, dass er stirbt. Die Götter sind unsterblich, die Tiere verenden, der Mensch stirbt. Und das ist eine eigentliche Bedrohung, weil das Leben etwas ist, wo wir ja immer, Leben hat ja Zukunftsgerichtetheit. Jeden Schritt, den wir machen, erwarten wir, dass wir den Fuß wieder auf den Boden setzen können, wenn wir die Tür aufmachen, dass da draußen sich nicht die Erde öffnet oder so etwas. Also man lebt ständig in dieser im Prospektiv, in jedem Moment. Und verdrängen, dass wir in jedem Moment tot umfallen können. Und das nimmt, wir haben es ja gesagt, es gibt kein Wissen, wenn sich die Dinge verändern. Wie soll es Glück geben, wenn ich zugleich Angst haben muss, es kann verschwinden, sei es, dass ich sterbe oder die Menschen sterben, die ich liebe oder so. Nichts ist da hier ja garantiert. Früher im Urwald nicht und heute, wenn man auf die Straße geht, nicht? Also das ist, an jedem Punkt kann zu jeder Zeit was passieren. Und sagt er, und wie gibt es da eine Antwort drauf? Das ist das, worum es dem Epikur entscheidend geht. Kann ich Menschen mit Vernunft helfen, dass wir in Frieden leben können? Wie kann das aussehen? Also philosophieren muss der Jüngling wie der Greis, der eine, um alternd jungfrisch zu bleiben, an seinen Gütern aus Dankbarkeit für das Vergangene, der andere, um zugleich jung und altersweise zu sein, aus mangelnder Furcht vor dem Künftigen. Also man könnte so sagen, wie lebe ich, damit ich damit fertig werde, was ich nicht mehr habe, und dass ich fertig werde mit dem, was ich noch nicht habe. Es gibt ja die beiden Ängste. Die Ängste, etwas zu verpassen, und die Ängste, etwas zu verlieren. Die Jugend hat mehr die Angst, etwas zu verpassen, das Alter mehr die Angst, zu verlieren. Also die Konservativen haben Angst zu verlieren, die Revolutionäre haben immer die Angst, was zu verpassen. Das kann sich natürlich drehen, junge Leute können alt sein und alte Leute jung, aber grundsätzlich sind das so die beiden Grundängste. die bestehen und wie kann ich damit umgehen. Er sagte, zu beherzigen gilt es denn, was das Glück verschafft, denn ist es anwesend, haben wir alles, ist es abwesend, tun wir alles, damit wir es haben. Nicht? Also der Mensch will glücklich sein. Was heißt glücklich sein? Heißt in einem Zustand sein, wo ich sage, es soll so sein, wie es ist und es ist so, wie es sein soll. Das, wozu ich Ja und Amen sagen kann. So könnte man erstmal formal sagen. Worin das dann besteht, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Aber dass der Mensch so leben will, in einem Zustand, wo er sagen kann, dazu kann ich Ja sagen, da muss man, glaube ich, nicht viele Worte drüber machen. Die Frage ist nur, worin besteht das? Und da ist jetzt eben klar, die Hauptproblematik, die zugespitzte Problematik, der Tod. Gewöhne dich daran zu glauben, der Tod sei nichts, was uns betrifft. Also das ist der Ausweg, den er sieht. Denn alles Gute und Schlimme ist nur in der Empfindung gegeben. Der Tod aber ist die Vernichtung der Empfindung. Daher macht die richtige Erkenntnis, der Tod sei nichts, was uns betrifft, die Sterblichkeit des Lebens erst genussfähig, weil sie nicht eine unendliche Zeit hinzufügt, sondern die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit von uns nimmt. Das ist das, was Sie auch in Massen von Zeitgenossen lesen können. Die weisen immer darauf hin, uns hat es nicht wehgetan, dass wir noch nicht da waren. Warum sollen wir uns aufregen, dass wir hinterher nicht mehr da sind? Das ist immer die Formel, die dann da begegnet. Und er bringt es ja knapp auf die Formel. Es befreit uns von der Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Das müssen wir haben. Wenn wir mit dem zufrieden sind, was wir haben, dann wäre es das. Denn es gibt nichts Schrecklicheres im Leben für den, der im vollen Sinn erfasst hat, dass nichts Schreckliches im Nichtleben liegt. Also er macht hier ganz deutlich darauf aufmerksam, dass Angst vorm Tod und Angst vorm Leben zwei Seiten desselben sind. So wie überhaupt viele von diesen psychologischen Funden des 19. und 20. Jahrhunderts eigentlich bei den Alten durchaus vorweggenommen sind. Schon in der Antike und dann nochmal natürlich bei den großen geistlichen Lehrern in den Klöstern. Da ist eigentlich nicht viel Neues zu erwarten, dann hinterher nochmal. Also die Angst vorm Tod ist zugleich die Angst vorm Leben und die Angst vorm Leben ist zugleich die Angst vorm Tod, weil das Leben eben sterblich ist und man ja auch in jedem Moment stirbt. Nicht? Der Morgen ist jetzt schon wieder vorbei. Und den anhalten kann man nur um den Preis wie von Dornröschen. Was hat es von den 100 Jahren, wo es geschlafen hat? Und dann kann der Koch endlich seine Ohrfeige loswerden. Nicht? All die Geschichten, die dahin gehören. In den 100 Jahren passiert einfach nichts. Da wird nicht gelebt. Entweder ich lebe und dann vergeht sie. Daher meine Formel immer, wir sind Kerzen. Entweder wir verstauben oder wir verbrennen. Es gibt kein Drittes. Nicht? Das ist der Preis. Nicht? Wie sieht das aus? Deswegen muss man sie nicht an beiden Enden anzünden, nicht? Wie die Redensart sagt. Aber ob Sparflamme jetzt so das Richtige ist, das ist dann die andere Frage. Nicht? Ja. Also, sagt er, es gibt nichts Schreckliches im Leben für den nichts Schreckliches im Nichtleben liegt. Darum schwätzt der sagt, er fürchte den Tod nicht, weil er ihn bedrücken wird, wenn er da ist, sondern weil er ihn jetzt bedrückt, wenn er noch aussteht. Denn was uns, wenn es da ist, nicht bedrängt, kann uns, wenn es erwartet wird, nur sinnlos bedrücken. Das schauererregendste aller Übel, der Tod also, betrifft uns überhaupt nicht. Und jetzt kommt der berühmte Satz, wenn wir sind, ist der Tod nicht da, wenn der Tod da ist, sind wir nicht da. Wobei ich Sie gleich darauf aufmerksam machen müsste, was fehlt da ganz entscheidend? Und dafür ist der Name, der Philosoph aus dem letzten Jahrhundert, Gabriel Marcel, der Philosoph der Treue, es fehlt der Tod derer, die wir lieben. Hier wird rein monologisch und egoistisch gedacht. Wenn ich bin, ist mein Tod nicht da. Wenn ich erloschen bin, bin ich nicht mehr da. Nehmen wir mal an, es wäre so, wollen wir es an der Stelle gar nicht erörtern. Der entscheidende Punkt ist, wo bleibt, und das ist bei Gabriel Marcels Ansatz, wo bleibt der Wo bleiben die Menschen, die wir lieben? Hier kann die Konsequenz nur heißen, liebe nicht. Dann ist der Tod für dich nicht da. Gab einen berühmt gewordenen Auftritt, das war 1950 oder 1952 beim Philosophischen Kongress in Paris, wo der Braunschweig, von dem man jahrzehntelang die Pascal-Fragmente gezählt hat, der sprang auf und sagte, ja, dieser Monsieur Marcel immer mit seinem Tod da, was soll denn das? Nicht? Wo Marcel dann aufgesprungen ist und hat gesagt, Monsieur Braunschweig, es geht mir weder um Ihren Tod noch um meinen Tod, es geht mir um den Tod derer, die wir lieben. Das ist der Punkt, der dorthin gehört. Und da sind wir eben sterblich. Wir sind doch selber sterblich. Und das ist die Diskussion, was man jetzt macht. Der Kierkegaard sagt, nein, der Tod der Geliebten, das ist Lyrik. Der eigene Tod ist das Entscheidende. Er denkt jetzt wieder so ganz an die Ewigkeiten, das jüngste Gericht. Das ist dann wieder ein anderer Gedanke. Nicht? Also es gibt dieser Gedanke, der so ansetzt und sagt, beim eigenen Tod ist die Urerfahrung. Scheler sagt das auch so. Er sagt, wir erfahren an unserem Altern, und an unserem Unglück und Scheitern erfahren wir unseren Tod. Er sagt, als erstes erfahren wir unseren Tod. Marcel sagt, nein, wir erfahren zuerst den Tod derer, die wir lieben. Ich bin der Meinung, dass das kein Gegensatz ist und dass das ganz eng zusammengehört, dass wir unsere eigene Sterblichkeit erfahren am Tod der anderen und dass uns der Tod dessen, den wir lieben, so trifft, weil wir den eigenen Tod haben. Also ich würde die nicht so entgegensetzen. Aber das war eine berühmte Entgegensetzung im vorigen Jahrhundert. Und hier zu unserem Epikur ist es ganz deutlich, der hat doch noch nicht mal einen Gedanken dran an der Stelle. Nicht? Schreibt da einfach hin, solange wir sind, ist der Tod nicht. Der andere Gedanke taucht nicht auf.
Aber er könnte ja das für den anderen auch übertragen, wenn der andere auch wie er denkt, dann...
Trotzdem bleibt die Frage, was denkt der andere über meinen Tod? Nicht? Und zwar unter zwei Rücksichten. Ich kann natürlich sagen, mir fehlt jetzt der Beistand oder das Aufgenommensein, das Getragensein. Aber ich kann auch sagen, ich hätte dem anderen gegönnt, noch länger zu leben und noch Erfahrungen zu machen. Das ist ja offen nochmal, ob ich bloß aus Egoismus oder vorwiegend Egoismus leide am Tod des anderen oder ob ich jetzt wirklich dem gegönnt hätte, das und das noch zu erfahren oder so. Das gibt es ja auch manchmal, gerade bei alten Menschen, dass sie tatsächlich noch leben bis zu dem Geburtstag oder bis das und das fertig ist bei Kindern oder so etwas und dass sie dann erst sterben können. So ähnlich wie der Simeon da sagt, jetzt habe ich das Heil gesehen und jetzt kann ich in Frieden scheiden. Nicht? Also das ist ja eine psychologische Tatsache, die kennt man aus der Gerontologie, dass das eine Rolle spielt. Also dass es nicht bloß geht um die Selbstbezogenheit durch den anderen, sondern dass man dem anderen hier noch was gönnt. Hinsicht des Gönnen ist natürlich auch die Sache nochmal doppelt. Es gibt ein schönes Gedicht zum Beispiel von Rainer Kunze an seine Frau, wo er sagt, also ich ist schon gut, wenn du vor mir stirbst, nur nicht zu lange vor mir, sagt sie, aber damit du nicht allein zurückgehen musst in unser Haus. Also dieser Gedanke, nur einer kann an der Hand des anderen sterben. Und wer gönnt das dem anderen oder wie sieht das aus oder will man das selber haben? Also da könnte man auch nochmal nachdenken. Also wie man das jetzt gewichtet, was man jetzt in den Vordergrund stellt oder nicht, da kann man lange drüber meditieren in verschiedenen Richtungen. Es geht nur darum, dass es eben nicht alleine um einen selbst geht bei diesem Mit. Es geht auch immer um uns. Und es nochmal, Liebe heißt nicht Altruismus. Heute in den Diskussionen taucht das immer wieder so auf, immer Egoismus, Altruismus. Nein, nein, sondern Liebe heißt schon, dass man für sich und uns genauso denkt wie für sich. Mir ist das wichtig, weil mir das oft so begegnet ist bei Studenten, wenn sie verliebt sind, sagen, ja, aber ich denke doch bloß an mich. Sag ich, ja, langsam, ob bloß, glaube ich gar nicht so. Egoist ist nicht einer, der an sich denkt, sondern Egoist ist einer, der die eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle stellt. Aber dass man da mit dran denkt, gehört natürlich dazu, dass das gegeben ist. Also deswegen, wenn ich jetzt hier einerseits gegen den Egoismus rede, will ich nicht sagen, Liebe wäre Altruismus. Sondern es ist wirklich diese Gemeinsamkeit, weil auch der geliebt wird, ja von dort her sicher kostbar sein soll, weil er jemand anderem kostbar ist. Die Dimension gehört ja auch nochmal mit hinein. Also es geht schon wirklich um Gemeinsamkeit, die hier gegeben ist, aber eben um Gemeinsamkeit. Und das Weglassen und einfach sagen, wenn ich nicht bin, ist der Tod nicht mehr, der Tod bin ich nicht oder so, da fehlt eine ganze Dimension. Also ich will hier nicht einen Altruismus einklagen, sondern ich will das Mitsein einklagen. Dass zu dem Mitsein dann auch nochmal gehört, wie Levinas sagt, après vous, monsieur, also dass man dem anderen den Vortritt lässt, das finde ich ist nochmal legitim. Das gilt sogar für schlechthin jede Ethik eigentlich. Denn ich kann zum Beispiel selber mich opfern für jemand anderen, aber ich darf nicht einen anderen für mich opfern. Also es ist schon gar nicht wahr, dass es einfach auf eine Gleichrangigkeit hinausläuft, also ich habe den anderen zu lieben wie mich, sondern ich habe natürlich den anderen immer vorzuziehen. Aber nicht im Sinne des Altruismus, sondern das ist einfach der Aufbau. Nochmal, ich habe mich zu opfern für, aber ich habe nicht den anderen zu opfern für mich. Das ist schon eine merkwürdige Ungleichgewichtigkeit, die da drin steckt. Was eben Levinas so ausdrückt, er sagt, après vous, nach ihnen.
Nicht? Scheint aber nicht mehr ganz gebräuchlich.
So ist es, ja. Ist eben, so ist es, ja. Ja, ja, wenn natürlich auf der einen Seite die Damen sagen, wir sind gar keine Damen, sondern wir prügeln uns hier gemeinsam um die Plätze, nicht? Dann ist natürlich kein Grund mehr dann dafür. Das ist, manche wollen das auch ausdrücklich nicht. Das ist aber nochmal wieder ein Thema für sich, ob man sich helfen lässt oder wie das aussieht. Nicht? Genau wie man manchen Leuten nicht in Mantel helfen darf. Nicht? Die sagen, ich habe mir schon mal einen Arm gebrochen. Und das ist natürlich keine Lösung. Nicht? Also wo lässt man sich da helfen oder so? Also, der Tod betrifft weder die Lebenden noch die Gestorbenen, da er für die einen nicht da ist, die anderen aber nicht mehr für ihn da sind. Also der Hauptlücke haben wir angesprochen hierbei. Und deutlich gemacht. Nicht? Es ist was dran, was da steht, irgendwie, aber man sieht, um was für einen Preis solche Lebensklugheit immer wieder erkauft wird. Nicht? Doch die Masse flieht bisweilen den Tod als das größte aller Übel. Eben, das ist wieder ein Punkt, darüber würde ich auch gern diskutieren wollen, dass der Tod nicht das größte aller Übel ist. Nicht? Das ist ja dieser berühmte Text, jetzt haben wir das Schillerjahr, haben wir jetzt hinter uns, nicht? Wo es am Schluss von der Braut von Messina heißt, das Leben ist der Güter höchstes nicht. Der Übel größtes aber ist die Schuld. Und dagegen schreibt dann Heinrich Heine im Le Grand, schreibt er, nein, das höchste Gut ist das Leben und das größte Übel ist der Tod. Ganz ausdrücklich. Gegen den Schillerschen Idealismus. Und in dem Punkt wäre ich also hier sowohl mit, nur aus anderen Gründen, mit Epikur einig, wie eben mit Schiller zu sagen, dass nicht der Tod das größte Übel ist. Sonst wäre jeder Märtyrer oder jeder Held, der eintritt für, wäre ein Idiot eigentlich. Und deswegen finde ich es so schlimm, dass man das manchmal hören kann, auch von Christen. Ich habe das schon gehört, auch so Streitereien mit christlichen Pazifisten oder so. Das Leben ist das höchste Gut. Ich sage, hören Sie, das kann doch nicht sein. Es ist ein Basisgut, aber unmöglich das Höchste. Und formal ist es ja einfach darin gegeben, dass ich fragen kann, wozu lebe ich? Das ist klar, dass es nicht das Höchste ist. Dann, wo ich noch fragen kann, wozu, ist nicht das Höchste. Sondern das Höchste ist ja das Wozu. Das ist ganz formal, klar, muss man gar nicht vertiefen. Also, sagt er, es gibt Leute, für die ist der Tod das größte aller Übel. Und bisweilen ersehnen sie ihn als Erholung von allen Übeln im Leben. Sehen Sie, spricht wieder die andere Seite an, was ich gesagt habe, lohnt sich darüber nachzudenken, dass Todesangst eine andere Seite von Lebensangst ist. Dass beides nochmal zusammengehört. Der Ausdruck, der dann heute in der Philosophie oft benutzt wird von Leuten, die darüber schreiben, ist Abschiedlichkeit. Ich muss eigentlich also immer fort loslassen können. Wir haben gesagt, ich muss den Morgen loslassen können, weil dann der Mittag kommt. Ich muss eine bestimmte Phase von der Beziehung loslassen, weil sie in eine neue Phase eintritt. Ich muss Lebensphasen abschließen. Jetzt ist eben Schluss mit dem Gymnasium und jetzt kommt eben das Studieren und immer muss Schluss mit dem Studieren sein und es kommt was anderes oder so. Also dieses ständige Abschiednehmen von, das ganz wesentlich zum Leben dazugehört. Denn nochmal, wenn ich es festhalten will, muss ich es einfrieren, wie Dornröschen. Nicht? Sondern zum Leben gehört genau diese Einwilligung ins Verfließen, dass das mit hineingehört. Und drum ist tatsächlich die Angst vom Tod eine, die andere Seite der Medaille der Angst vorm Leben oder umgekehrt. Weil eben das Leben vergeht und das finde ich besonders deutlich an den Zeitkünsten. Also wenn ein Musikstück oder eben zum Beispiel ein Tanz oder so anfängt, dann hat er natürlich von der Melodie her schon einen Aufbau, das hört doch auf, das ist, geht nicht endlos weiter, sondern das hat seine Form, im Anfang steckt schon das Ende mit drin und vergeht. Also der Weise indes weist weder das Leben zurück, noch fürchtet er das Nichtleben, denn weder ist ihm das Leben zuwider, noch vermutet er, das Nichtleben sei ein Übel. Deswegen ist er auch gegen den Suizid. Erstmal nicht. Also, da muss schon besondere Situation geben. Denn eine unbeirrte Beobachtung dieser Zusammenhänge weiß also jedes Wählen und Meiden zurückzuführen auf die Gesundheit des Körpers und die Unerschütterlichkeit der Seele. Das sind die beiden Punkte, auf die es ankommt. Nicht? Gesundheit des Körpers und Unerschütterlichkeit der Seele. Hier ist auch richtig, dass da Körper steht und dass da nicht Leib steht. Wir haben ja im Deutschen das schöne Wort Leib, das leider ganz aus der Mode gekommen ist, was von Körper zu unterscheiden wäre. Körper ist ein dreidimensionales Gebilde. Das Wort Leib kommt von Liv und das hat Leben geheißen. Ein wunderschönes Wort und leider ganz aus der Mode bis dorthin, dass man sogar von Körpersprache redet, statt von Leibsprache. Ein Körper habe ich, Leib bin ich. Zwar ist der Leib nicht ich, aber ich bin mein Leib. Es wäre nicht richtig zu sagen, ich habe mein Leib. Natürlich kann man das sagen, ich habe meine Seele. Die Frage ist, wer das Ich ist, der die dann hat. Nicht? Also das ist etwas merkwürdig. Also nochmal, mein Leib ist nicht ich, aber ich bin mein Leib. So sagt auch Pater Häfner in seiner Anthropologie. Nicht? Diese Form. Ich habe immer gemeint, man kann eigentlich beides nicht so richtig sagen. Ich würde lieber sagen, ich bin leiblich, aber ich finde das akzeptabel. Wenn Pater Häfner das sagt, er sagt, ich bin mein Leib. Aber mein Leib ist nicht ich. Aber einen Körper habe ich nur. Körper ist ein Aspekt am Leib, aber nicht der Leib. Aber hier bei den Griechen, die rupfen das ja so auseinander, nicht? Ein bisschen, da ist es dann nochmal schwierig. Die Seele ist dann eigentlich so der Mensch, wie es der Plato gesagt hat. Und deswegen diese beiden Punkte, also Gesundheit des Körpers, Unerschütterlichkeit der Seele. Denn das ist das Ziel des glückseligen Lebens. Um dessen Willen tun wir ja alles, damit wir weder Schmerz noch Unruhe empfinden. So oft dies einmal in uns geschieht, legt sich der ganze Sturm der Seele, weil das Lebewesen nicht imstande ist, weiterzugehen wie auf der Suche nach etwas, was ihm mangelt, um was etwas anderes zu erstreben, wodurch sich das Wohlbefinden der Seele und des Körpers erfüllen würde. Sehen Sie, darum geht es ihm. Geht es um das Glück, also um die Freiheit von Schmerz und von Seelenunruhe. Und das nennt er dann eben Lust. Deswegen ist die Lust, wie wir sagen, Ursprung und Ziel des glückseligen Lebens. Aber jetzt meint er mit Lust nicht wilde Lüste, sondern eben, dass es mir gut geht. In der ganzen Dimension vom leiblichen Wohlbehagen bis hinauf ins Seelische. Und das haben die Leute dann entsprechend ausgewertet und gesagt, das sind einfach alles Lebemänner, diese Epikureer. In Köln wird man sagen, leben und leben lassen. Nicht? So irgendwie so diese Formel, so dass man da, der liebe J, der ist auch nicht so. Also, wenn wir also sagen, die Lust sei das Ziel, meinen wir damit nicht die Lüste der Hemmungslosen und jene, die im Genuss bestehen, wie einige, die dies nicht kennen und nicht eingestehen oder böswillig auffassen, annehmen, sondern weder Schmerz im Körper noch Erschütterung in der Seele zu empfinden. Also die sind schon ziemlich verleumdet worden in der Antike daher. So ist es gemeint. Die Frage ist nur, ob diese Meinung jetzt einfach richtig ist. Ob es das wirklich ist oder ob es nicht sowas gibt wie Sehnsucht nach dem Pathos. Wo ich eben sage, ich liebe ja diesen Ausdruck so im Deutschen, um sagen können, ich kann zu jemandem sagen, ich mag dich leiden. Nicht? Ist es wirklich diese fade Ausgeruhtheit, diese goldene Mittelmäßigkeit, was Leben heißt, soll man sagen, hätten es doch Romeo und Julia ein bisschen ruhiger angehen lassen, nicht? Da hätten sie ruhig 80 werden können, nicht? Nicht so dramatisch daher, nicht? Dann ist die Frage, was soll das jetzt, nicht? Aber das ist das Konzept, das hier entworfen wird. Also eine Form. Denn nicht Trinkgelage und aneinandergereihte Umzüge, auch nicht das Genießen von Knaben und Frauen, von Fischen und allem Übrigen, eine Aufzählung, ist alles so in eins hier, erzeugen und allem Übrigen, was die aufwendige Tafel bietet, erzeugen das lustvolle Leben, sondern ein nüchterner Verstand, der die Gründe für jedes Wählen und Meiden aufspürt und die bloßen Vermutungen vertreibt, von denen aus die häufigste Erschütterung auf die Seelen übergreift. Also das ist ein Gedanke, der ist natürlich auch in die Tradition eingegangen, dass die Einbildung, die Furcht vor dem, was man sich einbildet, schlimmer ist als das, was dann die Realität bringt. Da ist ja auch was dran an dem Gedanken und der gehört natürlich klassischerweise zur Lebenskunst und der gehört natürlich auch ganz zentral zum Epikur. Sagt, in aller Ruhe erstmal gucken, wie ist es denn wirklich? Bei Lewis heißt das so, es gibt eigentlich keine glücklichen und unglücklichen Zeiten, sonst gibt auch die Zeiten des Glücks und des Guten sind immer durchwachsen von Misshelligkeiten und Störungen und auch in den schlimmsten Zeiten gibt es immer wieder lichte und positive Erfahrungen oder so. Das Leben ist einfach gemischt und gesprenkelt, auch wenn man krank ist, ist man nicht unentwegt unglücklich, also außer man hat dauernd wilde Schmerzen, aber sonst normalerweise eben nicht, sonst ist schon so eine Durchwachsenheit des Lebens. Und das will er hier ansprechen, dass wir oft in dem, was wir uns da jetzt erträumen, sei es, was unsere Hoffnung sich erträumt oder unsere Angst sich erträumt, dass das übertrieben ist. Da hat er schon recht. Die Frage ist, ob das als Antwort reicht, was er da jetzt formuliert, ob das dann wirklich erstrebenswert ist, dass man das jetzt in aller Nüchternheit da abwiegt und auseinandernimmt und sagt, naja, so wild ist es ja eigentlich auch nicht, nicht? Klassischerweise gehört ja hier zu diesen Angeboten der Lebenskunst, dass man sagt, tatsächlich vergeht alles und man sollte sich eigentlich in jedem Moment so verhalten, wie man auf dem Sterbebett wünschen wird, sich verhalten zu haben. Das heißt, deswegen hat das Gewissen immer so die Gestalt des zweiten Futurs. Nicht? Das ist schon eine wichtige Lebensregel, die Frage ist, wie weit die Leute das hinbringen, nicht? Also wir das hinbringen. Aber an sich ist das eine klassische Regel, sondern handle so, wie du wünschen wirst, gehandelt zu haben. Weil es dann einen nämlich aus dieser augenblicklichen Nähe der Situation herausbringt. Also man gewinnt einen kleinen Abstand. Und dieser Abstand, den nennen wir Freiheit. Nicht, dass mich nicht einfach die Gier oder die Angst überschwemmt, sondern ich Herr meiner selbst bleibe, in Grenzen. Die Frage ist, ob jetzt eben tatsächlich die Erfüllung von Freiheit die Selbstbestimmung ist oder ob es die Ekstase ist, das kann man ja nochmal diskutieren. Hier wird natürlich für die Selbstbestimmung und die Ruhe in sich votiert. Das ist ein bestimmtes Menschenbild.
Und wie verhält es sich dann mit Sokratesens Traum, Sokrates treibe Musik?
Eben, das ist eben, das finde ich eben wirklich das Tolle, dass der Platon das da so eingebaut hat, nicht? Weil der Platon halt selber ein Dichter war, von Haus aus. Und das konnte der so nicht hinnehmen. Nicht? Also, dass er das so reinbringt und sagt, dass der Sokrates doch diese Mitteilung kriegt von den Göttern nochmal, dass er diese Dimension auch noch hineinnehmen muss. Nicht bloße Verständigkeit und Umgehen damit, sondern sich auch von dem bewegen, was er an anderen Stellen dann diesen göttlichen Wahnsinn der Dichter nennt. Nicht? Dass das schon mit dazugehört. Also das über sich hinausgehen, eben das Ekstatische, dass das zum Menschen dazugehört. Und dass es nicht so geht wie hier beim Epikur. Nicht? Und das finde ich schon toll, dass das der Plato da nochmal einbaut, weil er das an anderen Stellen auch hat. Denn so geht es ja wirklich etwas merkwürdig zu. Die Frau und die Kinder, die beiden, die werden einfach weggeschickt und die anderen philosophieren da weiter herum, ob so oder nicht. Ich kann mir das ja nur so erklären, dass der Plato so schrecklich getroffen war von dem Tod dieses Mannes, dem überhaupt... ja, sich selbst verdankt. Der wäre ja sonst ein normaler, also adliger Tragödienschreiber geworden und Komödienschreiber und wahrscheinlich ein guter. Und dass er diesem Sokrates begegnet und wird völlig umgekrempelt und wird der Begründer der abendländischen Philosophie. Wo mir immer eben einfällt dann dieses Wort von Whitehead über ihn, der sagt, alle Philosophie danach sind eigentlich nur Fußnoten zu Plato. Nicht? Und dass den das völlig umhaut, dass jetzt seine Vaterstadt diesen Mann umbringt. Ich glaube, da konnte er sich nur so helfen und sagen, der Tod ist nicht etwas, was den wirklich trifft, sondern es geht nur an etwas an ihm. Und nimmt dann den Menschen so auseinander in den Geist, der dann befreit wird vom Körper oder so. Das ist für mich so eine Überreaktion auf diese völlige, also Verzweiflung, die da eigentlich drin steckt. Aber jetzt bleibt er eben doch nicht ganz da drin stecken, sondern bringt wenigstens hinein, dass er Musik treiben soll. Also dass diese Dimension noch dazugehört, dass das der Sokrates auch können muss und dass das bei ihm auch drin steckt. Und nicht bloß der Verstand, sondern dass man nochmal über den Verstand hinausgeht. dass das gegeben ist. Und hier ist es halt wirklich zu verständlich bloß, finde ich, beim Epikur. Umso verwunderlicher, dass er dann eben so in diese, dass diese Leute jetzt in die pure Sinnlichkeit dann da hinein definiert worden sind von den Gegnern, also von den Stoikern vor allen Dingen. Also, für all dies ist nötig, was? Die Phronesis. Phronesis ist dann, das Wort zugleich wird auch Sophia dafür gesagt, also für das, was dann nachher im Lateinischen Prudentia Klugheit heißt. Und Klugheit hat ja eine Gefahr zur Klüglichkeit hin, nicht? Klüglich ist nicht mehr so ganz in Ordnung, nicht? Und deswegen ist es auch schwierig mit dem Wort Klugheit. Also Luther hat das noch so übersetzt, Herr, lehre uns unsere Jahre zählen, damit wir klug werden. Da ist es besser, jetzt steht in der Einheitsübersetzung, dass wir weise werden. Das finde ich besser, weil Klugheit eben so eine Einschränkung inzwischen erlebt hat, eben eher so in Richtung Klüglichkeit hin. Und das ist nicht gerade das Tollste.
Nicht? Das Klugheit, etwas nicht zu tun, kann ja auch heißen, jemand geht dann nie mehr aus dem Haus raus spazieren.
So ist es,
jetzt
ja.
Jetzt kommt seine Sterbestunde und der will eigentlich mal spazieren gehen, aber jetzt ja. Kann er nicht. Und das ist
so ist es. Eben, deswegen, also die Klugheit ist wirklich in der Gefahr, klüglich zu werden, wenn man nicht nach der anderen Seite darüber hinausgeht. Phronesis, ja, da steckt also diese Besonnenheit, so etwas steckt drin, obwohl Besonnenheit heißt Sophrosyne, und das ist dann die vierte Tugend, vierte Kardinaltugend, die heißt Sophrosyne. Also das, was Pieper damit Zucht und Maß übersetzt, lateinisch Temperantia. Hier heißt es im Lateinischen Klugheit, und Klugheit, das sagen ja auch die Autoren, Klugheit sagt nichts über das Ziel, sondern über die Mittel zum Ziel. Und das zeigt, dass sie ein bisschen sekundär ist. Meine ich. Also die Einsicht ist, dass der Ursprung und höchstes Gut, daher ist die Einsicht sogar wertvoller als die Philosophie. Also das ist der Punkt, dem es hier geht. Ihr entstammen alle weiteren Tugenden. Also sagt Phronesis, ist wichtiger, die Vernünftigkeit, die Lebensvernünftigkeit, als das Philosophieren. Der hat es nicht mit der Philosophie und der Spekulation. Und das taucht ja immer wieder auf in der Philosophie. Und sagt, das braucht man nicht. Ich habe schon von Wittgenstein geredet. Und sagt, was soll man da groß herum spekulieren? Es kommt darauf an, dass wir vernünftig leben können. Da sehen Sie diese Verschiedenheit zu Aristoteles hin. Nicht? Da haben wir es gerade anders gehört. Da haben wir gesagt, nein, diese Art von Philosophie, Spekulation, was heute deswegen ja auch ein Schimpfwort geworden ist, nicht? Das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Lebensklugheit. Das sind so Punkte, wo der Disput aufhört, meine ich, und wo Grundentscheidungen fallen. Was soll man hier noch groß diskutieren? Der eine führt nochmal die Gründe an, der andere führt die Gründe an. An sich sind wir bei dem Punkt, wo Fichte gesagt hat, was für eine Philosophie man hat, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist. Wird also solche geben, sagt, Philosophie ist kein toter Hausrat. Im Satz sagt er, sondern das ist das, was eben einem Menschen prägt, von woher er denkt oder das aufnimmt. Und der eine denkt eben so wie der Aristoteles und sagt, nein, es geht um die Meditation, die Kontemplation der Wahrheit. Und die anderen denken so wie der Epikur und sagen, nein, es kommt darauf an, dass man vernünftig seelenruhig lebt. Und dann steht das so da. Nicht? Und dann, ich glaube, da merken wir alle, da ist jetzt die Frage, wie soll man da jetzt weitermachen? Irgendwo sind Punkte, Wittgenstein würde wieder sagen, der Spaten kommt auf den Stein, ne? Der ist durch die Erde durch, hier ist jetzt Schluss. Der eine wird so sagen, der andere so. Bei beiden gehört beides hinein. Das ist schon mal klar. Kann nicht ein Entweder-Oder sein. Das Entweder-Oder bezieht sich nur auf die Priorität der Position. Was ist nun wirklich der eigentliche Punkt? Und da kann das die Philosophie nicht mehr entscheiden. Da finde ich, das ist auch ein guter Schluss für das Semester. Da machen wir dann im Sommer dann weiter. Vielen Dank fürs Mitmachen. So, wieder los geht's ja Ende April, nicht? Wer mag, dann, und dann setzen wir ja einfach fort in dem Buch.